Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ganz herzlich willkommen heute zum Gottesdienst am 6. Sonntag nach Trinitatis. Nun haben die Sonntage nach Trinitatis ja alle so ein gewisses Thema. Und das Thema dieses Gottesdienstes oder dieses Sonntags ist unsere Erwählung, unsere Erlösung durch Gott in der Taufe. Deshalb steht über diesem Sonntag dieser wunderschöne Vers aus Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bei fast jeder Taufe wird dieser Spruch dem Täufling zugesagt. Und deshalb wird auch in vielen Gemeinden an diesem Sonntag ein Tauffest gefeiert. Entweder werden Menschen getauft oder es wird Taufgedächtnis gefeiert. Nun ist die Erwählung durch Gott die eine Seite. Und dann kommt es aber darauf an, wie ich damit umgehe, ob ich mich erwählen lasse, ob ich das überhaupt will. Deshalb sagt Jesus, komm, folge mir nach, lass uns gemeinsam durchs Leben gehen. Ich will mit dir sein, ich will dich begleiten auf allen deinen Wegen. Ich will dir Schutz und Hilfe sein, wo immer du auch bist. So segne uns Gott diesen Gottesdienst und wir freuen uns, dass wir, obwohl unser Pfarrer im Urlaub ist, so schön zusammen sein können. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du sprichst zu deinem Volk Israel und auch zu uns: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Danke, dass du uns in der Taufe als deine Kinder angenommen hast. Es tut gut, bei dir geborgen zu sein. Du bist der Schöpfer alles Lebens. Und du schenkst auch uns das Leben. Wir bringen dir unsere Schuld und bitten dich, dass du uns vergibst. Lass deinen Segen fließen und Heilung geschehen. Sei uns nahe. Begleite uns auf allen Wegen. Wir möchten heute deine Güte erfahren. Segne diesen Gottesdienst. Segne deine Gemeinde hier in Sosa und überall im Land. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Dir sei Ehre und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag lesen wir im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 6. Kapitel. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wir wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Worte der Heiligen Schrift.
Thank you.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag lesen wir bei Matthäus im 28. Kapitel. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr, danke, dass wir hier zusammen sein können. Danke, dass du da bist, so wie du es verheißen hast. Wir wollen hören und du sollst reden. Dir sei Lob und Preis. Amen. Liebe Gemeinde, wenn heutzutage ein neuer Präsident gewählt wird und sein Amt antritt, das haben wir ja in letzter Zeit mehrfach erlebt, dann wird meistens schon vorher ganz vollmundig verkündet, was in den ersten 100 Tagen alles getan wird, wozu der Vorgänger nicht in der Lage war. Hinterher sieht dann manches wieder anders aus. Daran musste ich denken, als ich den Predigtext gelesen habe. Als nämlich Jesus anfing zu wirken, da hätte er eigentlich auch einen Grund gehabt, das an die große Glocke zu hängen und vollmundig von seiner Berufung zu reden. Das hat er aber nicht gemacht. Er ließ sich als erstes von Johannes taufen, um deutlich zu machen, dass auch er Gottes Gnade und seinen Segen braucht und dass er auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen ist. Und der kam dann ja auch sichtbar auf ihn herab, begleitet von Gottes Stimme, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. So bezeugt es Johannes der Täufer. Nach den ganzen Versuchungen in der Wüste war klar, es geht bei Jesus ausschließlich um Gottes Plan. Da ist kein Platz für menschlichen Hochmut und irgendwelche Ego-Trips. Mir geht es heute um das Thema seiner ersten Predigten, sozusagen um seine Kernbotschaft. Nicht um ein medienwirksames Programm für die ersten 100 Tage, sondern um Gottes Herzensplan für uns Menschen, für dich und für mich, damals wie heute. Der Predigtext steht bei Markus 1, und das sind nur die beiden Verse, 14 und 15. Ich lese nach Luther. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, oder mit anderen Worten, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Manchmal ist es wirklich höchste Zeit, umzukehren. Bei dem Stichwort kehrt um ist mir eine kleine Geschichte eingefallen, die mir mal vor vielen Jahren in der Nähe von Münster passiert ist. Wir hatten Fahrräder mit im Urlaub und dort lässt sich ja wunderschön Fahrrad fahren. Alles ist hübsch flach und es sind keine Berge weit und breit und es ist eine schöne Gegend. Ich hatte mir vorgenommen, nach dem Mittag mal die nähere Umgebung zu erkunden. Meine Frau, die wollte lieber lesen und ist in der Ferienwohnung geblieben. Dort in der Ferienwohnung lag eine kleine Fahrradkarte aus, nur so für den Ort und den kleinen Umkreis, so von 20 Metern. Die nahm ich mit und ich wollte mir in der Nähe ein Waldstück mit einer Herde von Wildpferden angucken. Das war dort groß ausgezeichnet auf der Karte. Da wollte ich hin. Es fuhr sich auch wunderbar. Wie gesagt, schöne Gegend, Wiesenfelder, kleine Orte mit romantischen Bauernhöfen. Es war einfach schön. Natur pur und prima Wetter. Der Nachmittag ging dann langsam in den frühen Abend über und ich hatte die Pferde immer noch nicht gefunden. Trotz Karte, auf der alles so einfach aussah. Langsam wusste ich auch gar nicht mehr so richtig, wo ich auf der Karte eigentlich bin. Zum Glück kam mir dann ein Fahrradfahrer entgegen, den konnte ich fragen. Der guckte sich meine Karte an und drehte die so hin und her und war sich selber etwas unsicher und sagte dann: Du bist nicht mehr auf der Karte, du bist weit darüber hinausgefahren, du musst umkehren. Er hat mir dann auch erklärt, wie ich auf schnellstem Weg wieder zurückkommen kann, sodass ich noch vorm Dunkelwerden wieder in die Ferienwohnung zurückkam. Ja, aber ich musste umkehren, das half alles nicht. Aus meinem eigentlichen Plan, die Wildpferde zu sehen, war leider nichts geworden. Erstens, das Herzensanliegen Gottes kehrt um. Bei Luther, habe ich vorhin gerade gelesen, steht, tut Buße. Nun ist diese alte Formulierung, tut Buße, nicht mehr unbedingt unser heutiger Sprachgebrauch. Im Gegenteil, Buße wird ja oft ins Lächerliche gezogen. Wer von Buße redet, der wird ganz schnell als frommer Spinner belächelt und als weltfremde Spaßbremse abgestempelt. Und dabei ist doch mit Buße tun, auch wenn es ein altes Wort ist, etwas ganz Sinnvolles gemeint. Nämlich innehalten, Bestandsaufnahme machen, Achtsamkeit. Das, was ich denke und tue, mal überprüfen, ob ich, ohne es zu merken, vom ursprünglichen Ziel abgekommen bin, ob ich weit über meine Karte hinausgefahren bin. Und dann umsinnen und neu denken, Gott suchen. Mir bewusst machen, was das eigentliche Ziel in meinem Leben ist und nicht einfach in die falsche Richtung immer weiterfahren. Schlechte Gewohnheiten lassen und gute einüben, das alles ist Buße. Und das ist doch absolut wichtig, oder? Wenn man so liest in dem modernen Life- und Business-Coaching, da sind solche Übungen ja total im Trend. Und dann glaubt an das Evangelium. Evangelium ist auch so ein Spezialbegriff, den heute kaum noch jemand kennt. Das Wort kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich ganz einfach eine gute, frohmachende Botschaft oder eine Siegesbotschaft. Ich habe mal nachgeblättert im Bibellexikon und da stand unter anderem, dass es zum Beispiel 490 vor Christus das Evangelium von Marathon gab, nämlich als die Griechen wieder erwarten in der Schlacht beim Marathon die Perser besiegten. Das war also auch Evangelium, frohe Botschaft. Der Überbringer dieser frohen Botschaft, kennen wir ja, der lief dann die ca. 40 Kilometer von Marathon nach Athen, um dieses Evangelium zu verkünden. Nach der Überlieferung ist er dann leider an Überanstrengung gestorben. Das Evangelium Gottes ist eine Botschaft zum Leben. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das war dieser Kernsatz von Jesus in seinen ersten Predigten. Natürlich hat Jesus nicht nur diesen einen Satz gesagt. Aber ich denke, dem Evangelisten Markus war es einfach wichtig, diese Kernbotschaft sozusagen wie als Überschrift über sein Evangelium, ganz am Anfang schon über sein Evangelium zu stellen. Wenn man mal bei Lukas nachschaut, dann liest sich das etwas ausführlicher, was Jesus zu Beginn seines Wirkens gepredigt hat. Da ist er zum Beispiel erfüllt vom Heiligen Geist in seine Heimatgemeinde nach Nazareth gekommen, wo er aufgewachsen war und ist dort wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge gegangen. Und als er dann aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, da reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las dann vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie frei werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. So steht es bei Lukas im 4. Kapitel. Jesus rollte dann die Schriftrolle wieder zusammen und gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Und dann sagte er, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Das ist doch Evangelium, ne? Das ist wirklich sowas Tolles, was Gott für uns getan hat. Das ist noch viel besser, finde ich, als das Evangelium von Marathon. Auch wenn natürlich das Evangelium von Marathon für die Griechen auch eine gute Botschaft war, keine Frage. Das Evangelium von Gott ist eine frohe Botschaft für alle, die sich danach sehnen, frei zu sein. Frei von Selbstvorwürfen, von Verblendung, von Schuld. Ja, auch frei, um mit Bedrängnissen besser umgehen zu können. Und es fällt auf, Jesus spricht hier besonders die Armen an. Das heißt Menschen, die Defizite in ihrem Leben haben. Und wer hat die nicht von uns? Alle, die erkennen, wie sehr sie auf Gottes Hilfe angewiesen sind, ihnen wendet sich Gott in besonderer Weise zu. So wie es auch in den Seligpreisungen heißt, selig, die in sich selber arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Durch Jesus ist die Liebe Gottes wieder neu sichtbar und erlebbar geworden. Das, was seit Menschengedenken eigentlich immer als Sehnsucht in uns da war, nämlich inneren Frieden zu haben und geborgen zu sein in Gott, das ist durch Jesus wieder möglich geworden. Zweitens, der ursprüngliche Plan. In den Schöpfungsberichten bei Mose können wir es lesen, wie Gott sich das mit uns Menschen ursprünglich gedacht hatte. Da heißt es im 1. Mose 1, 26 und 28, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und dann im nächsten Kapitel heißt es weiter, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. So war der Plan. Wir sind also geschaffen als Bild Gottes, als Gegenüber unseres Schöpfers. Und Gott gab uns eine Aufgabe, nämlich in Verantwortung vor ihm die Erde zu bebauen und zu nutzen. Nicht unsere Erde, sondern seine. Über die Schöpfung herrschen sollten wir und sie bewahren. Was hier mit herrschen gemeint ist, bedeutet eigentlich in guter Weise regieren. Also nicht ausbeuten und zerstören, sondern nachhaltig und schonend gebrauchen und erhalten. Wie es dann weitergegangen ist, wissen wir. Der Mensch wollte unabhängig von Gott sein und selber entscheiden, was gut und richtig ist. Was er sich damit eingebrockt hat, sehen wir überall auf der ganzen Welt. Hauptsache maximaler Profit und Spaß ohne Ende. Durch den menschlichen Ungehorsam ist die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen, schreibt Paulus im Römerbrief. Die ganze Schöpfung leidet und seufzt. Aber es gibt Hoffnung. Durch Gottes Erbarmen in Jesus Christus. Durch ihn greift Gott den ursprünglichen Plan nämlich wieder auf. Ja, wir waren zum Herrschen berufen und wir sind es auch noch. Gott möchte, dass wir zurückfinden in die alte Berufung. Jesus sagt seinen Jüngern, wie dieses Herrschen eigentlich aussehen soll. Nicht so, wie die Machthaber und die Könige auf der Erde das tun, die ihre Völker unterdrücken und sich dann dabei noch Wohltäter nennen lassen, sondern er sagt, wer unter euch der Größte sein will, der soll den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll sein wie ein Diener. So hat sich Gott das vorgestellt. Ich denke, es lohnt sich, mal darüber nachzudenken, wie das für mich ganz praktisch aussehen kann, dieses Herrschen. Ein gutes Vorbild sein zum Beispiel. Menschen, die mir anvertraut sind, ermutigen und aufbauen. Autorität gebrauchen, um positiv zu prägen und vor allem bescheiden sein. Mein drittes Thema ist, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, hat Jesus gesagt. Die Menschen in Israel zur Zeit Jesu, die dachten ja, wenn Gottes Reich anbricht, dann wird natürlich die Besatzung durch die Römer zu Ende sein und dann wird auch das Königtum Davids, was man ja immer in Ehren gehalten hat und an das man sich gern zurückerinnerte, das wird wieder neu aufgerichtet. Das heißt also, ein Nachkomme Davids wird wieder auf den Thron kommen. Und Gott selbst wird König sein, nicht nur über Israel, sondern über alle Völker. Dann wird das Paradies zurückkehren und alles wird wieder gut sein. Ich weiß nicht, was ihr euch unter Paradies vorstellt, aber es wird einem ja manchmal so suggeriert, als ob Paradies vielleicht Hängematte unter Palmen ist und faulenzen und es sich gut gehen lassen. Sozusagen im Leben im Schlaraffenland. Mancher erwartet das vielleicht auch, wenn er Rentner wird. Aber meistens merkt man dann ganz schnell, es ist gar nicht so. Und das ist damit auch nicht gemeint. Eigentlich schade, ne? Wenn Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, dann heißt das, mit ihm hat Gottes Zeit, neue Zeit schon begonnen. Gottes Herrschaft, die kommt nicht irgendwann einmal, wenn diese oder jene Voraussetzungen erfüllt sind, sondern das Reich Gottes, das ist bereits da, hier, jetzt, anfängst zu glauben, dass Gott dich liebt und du seine Hilfe brauchst. Wenn du dich dafür entscheidest, auf Jesus zu vertrauen, auf die Zusage, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, damit deine Schuld vergeben wird. Durch ihn bist du frei von Schuld und Versagen und von aller Anklage. Gott stellt mit Jesus den ursprünglichen Plan wieder her. Das bedeutet, ich kann mich darauf verlassen, dass die Freiheit und die Gnade Gottes, von der Jesus damals gepredigt hat, Wirklichkeit sind. Jetzt, hier, real erfahrbar. Nun liegt es freilich an meiner Entscheidung, das zu glauben, umzukehren und Jesus Herr sein zu lassen in meinem Leben. Im ersten Buch Mose wird sehr bildreich beschrieben, wie sich Adam und Eva nach dem Sündenfall vor Gott versteckten. Und Gott hat sie gesucht im Garten Eden und hat gerufen, Mensch, Adam, wo bist du denn? Damals wie heute möchte Gott mit uns Gemeinschaft haben. Nun werden diese alten Geschichten heutzutage gern etwas belächelt, so als ob jemand Märchen erzählt. Aber ich bin mir sicher, es sind keine Märchen. Ich glaube vielmehr, dass es prophetische Erzählungen sind, die Gottes Geist offenbart hat. Denn ganz offensichtlich ist doch, dass die Menschen sich immer noch vor Gott verstecken, damals wie heute. Viele gehen Gott aus dem Weg und möchten möglichst nichts mit ihm zu tun haben. Das ist unsere natürliche Art. Daran hat sich seit damals absolut nichts geändert. Daran sehen wir, die Bibel beschreibt ganz präzise unser menschliches Wesen und unser gestörtes Verhältnis zu Gott. Und genau deshalb ruft Jesus, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubst du wirklich an Gott? Für viele ist das heute unvorstellbar. Dass Gott existiert, war damals keine Frage. Daran hatte niemand gezweifelt. Das ist nur heute eine Herausforderung. Wenn sich jemand nicht vorstellen kann, dass Gott tatsächlich hier gegenwärtig ist, den möchte ich dazu einladen, es einfach auszuprobieren und ihn ehrlichen Herzens anzurufen. Herr, hier bin ich. Nimm mich an die Hand und heile meine Beziehung zu dir. Setze mich wieder ein in deinen ursprünglichen Plan. Ich will umkehren zu dir, wenn es dich wirklich gibt. Ich will offen sein für das, was du mir zeigst. So ein ernst gemeintes Gebet wird Gott nicht unbeantwortet lassen. Die Leute in Nazareth, damals, die Jesu erste Predigt in ihrer Synagoge hörten, die wollten diesen Schritt nicht gehen. Sie haben Jesus mit seiner Botschaft abgelehnt. Wie kann das sein? Der ist doch Josefs Sohn. Wie kann der so von Barmherzigkeit Gottes reden? Das steht ihm doch gar nicht zu. Diese Verheißung des Propheten Jesaja, ja, die wird erst erfüllt sein, wenn der Messias kommt und nicht, wenn der Zimmermannssohn kommt. Sie waren festgefahren in ihren religiösen Überzeugungen und Traditionen. Sie hatten keinen Blick dafür, den Aufbruch wahrzunehmen, der mit dem Täufer Johannes schon angefangen hatte und so konnte Jesus dort in Nazareth nicht viel tun und ist dann weggegangen. Ohne Buße, ohne Korrektur und Umkehr verkümmert der Glaube zur bloßen Tradition. Jesus ruft seine Zuhörer auf, sich ganz neu auf Gott einzulassen, persönlich mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist Gottes ursprünglicher Plan. Die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus. Und ich denke, das gilt auch heute. Gottes Reich ist nahe. Es braucht Menschen, die davon erzählen. Gott ist am Wirken. Wir müssen nur die Augen aufmachen, um es zu sehen. Wer sich entscheidet, auf Gottes Zusagen zu vertrauen, der wird erleben, es kann mir nichts Besseres passieren. Sein Reich ist wirklich die beste Alternative, die es gibt. Bei ihm ist wirklich Rettung in schwierigen Zeiten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
An dieser Stelle noch ein paar kurze Bekanntmachungen. Ich lese noch einmal den Wochenspruch. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das Dankopfer sammeln wir heute für die Ausländer- und Aussiedlerarbeit der Landeskirche. Herzlich einladen möchten wir am kommenden Sonntag zum Gottesdienst 9.30 Uhr und 11 Uhr ist Kindergottesdienst und im Pfarrsaal trifft sich die Lämmergruppe. Morgen ist von 17 bis 18 Uhr die Gemeindebibliothek geöffnet, ebenso noch einmal am 4.8., bevor dann bis zum 1.9. Sommerpause ist. Die Bibelstunde entfällt aufgrund des Urlaubs vom Pfarrer und der anschließenden Rüstzeit. Die nächste Bibelstunde findet am 22. August statt. Ja, dann sammeln wir beim nächsten Lied das Dankopfer ein. Er hat gesagt, er entscheidet immer von Kreuzung zu Kreuzung, wo er hinfährt.
Unser Gott, wir bringen dir diese Gaben, die wir jetzt eingesammelt haben, für die Ausländer- und Aussiedlerarbeit. Und wir bitten dich, Herr, dass du diese Gaben segnest und dass du den Menschen, die mit ihnen umgehen, Verantwortung schenkst, dass du Weisheit gibst, wie sie gut eingesetzt werden können. Dafür danken wir dir, Herr. Amen. Nun wollen wir miteinander Fürbitte halten und wer möchte, kann dazu gern aufstehen. Vater, du kennst unseren Weg. Du weißt um alle Irrwege und siehst, wenn wir uns vor dir verstecken. Dabei gibt es nichts Besseres, als mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Du möchtest uns begleiten als Vater und als guter Hirte. Ja, vielleicht haben wir deinen Weg, den du uns führen wolltest, verlassen, so ganz allmählich, ohne dass wir es anfangs bemerkt hätten. Hilf uns, innezuhalten und wieder umzukehren zu dir. Du, heiliger Gott, du lädst uns ein, auf deine Gnade zu vertrauen, denn du bist die Quelle des Lebens. und bei dir finden wir das Leben. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Erbarme dich über alle, die sich enttäuscht zurückgezogen haben. Lass sie deine Güte und Freundlichkeit erfahren. Wende dich denen in besonderer Weise zu, die verzweifelt Heil suchen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Bei dir sind alle willkommen, die mit ihrer eigenen Kraft am Ende sind. Steh ihnen bei mit deiner Kraft und mit neuem Mut. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für unsere Bundesregierung, bewahre vor Überheblichkeit und Stolz, hilf, gerechte Wege zu finden, öffne Türen zur Verständigung und ein ehrliches Suchen nach guten Lösungen. Lass unser Land wieder offen werden für deine Zurechtweisung. Herr, schenke Umkehr und eine neue Liebe zu dir und auch zu unseren Mitmenschen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten für dein Volk Israel um Schutz und Frieden. Segne alle Bemühungen, diesen Krieg gegen die Hamas zu beenden. Gib Gnade, dass die noch lebenden Geiseln freikommen und tröste die Familien, die liebe Angehörige verloren haben. Schenke Weisheit im Umgang mit der Bevölkerung in Gaza, damit humanitäre Hilfe die Menschen erreicht und Unschuldige verschont werden. Sei auch bei ihnen mit deinem Segen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Steh den Menschen in der Ukraine bei und auch in allen anderen Kriegsregionen dieser Welt. Lass Wege gefunden werden, dass Kriege beendet werden können. Gib offene Türen und Gelingen für Verhandlungen. Schenke Versöhnung, wo Hass regiert. Schenke neue Perspektiven in aussichtslosen und festgefahrenen Situationen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.
War wirklich sehr gut. Ne? Vielen Dank unserem Chor und der Petra für diese wunderschöne Musik heute. Ich weiß, vorneweg hat man immer ein bisschen Sorge, ob alles klappt, aber es hat einmal frei geklappt und ich habe gern zugehört. Bernd, der Pfarrer verrät uns nie, wo er hinfährt. Der sagt immer, ich fahre erstmal nach Blauendal und dann entscheidet sich, ob ich links rum fahre oder rechts rum. Wenn ich links rum fahre, fahre ich nach Süden und wenn ich rechts rum fahre, fahre ich nach Norden. Und was er nun diesmal gemacht hat, ich habe keine Ahnung. So, ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.